Guten Morgen, schön bei Ihnen sein zu dürfen. Es ist eine merkwürdige Zeit. Nun, wenn wir Zitate lesen aus der Zeit von Sokrates und Plato über die Jugend dieser Zeit, dann hätten das auch von Leuten über 60 aus unseren Tagen kommen können. Vieles hat sich nicht geändert. Der Mensch ist immer noch der Mensch. Aber die Zeiten spitzen sich zu und das Kernereignis der Weltgeschichte hat alles in dem Sinne verändert, dass wir nun von dort her das Leben beurteilen. Pepe hat diesen wunderbaren Text vorgelesen aus Jesaja 9 und ich würde das gerne überschreiben mit Gottes unerwartete Lösung. Die ganze Dunkelheit, von der die Rede ist, wir können uns damit identifizieren und einige von uns besonders sehr, weil in der Heimat solche Dinge gerade passieren. Stiefel, Blut, Druck, Peitsche. Und das Ganze wird als Dunkelheit beschrieben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe Licht sehr gerne. Ich war in meinen Teenagerjahren schwer depressiv. Gott hat in seiner Gnade mich da rausgeholt. Und ich habe jetzt kein Leiden mehr in diesem Sinne. Aber was ich immer noch erlebe, im Winter bin ich nicht unglücklich. Aber wenn der Frühling kommt und die Tage werden wieder länger und es gibt wieder mehr Licht, dann wird das Leben irgendwie leichter. Licht ist gut. Licht ist gut. Und das Gute ist, dass man nur ein Streichholz braucht, um die Dunkelheit undunkel zu machen oder weniger dunkel. Das Problem ist, dass die Menschheit in der Dunkelheit, in der sie sich bewegt, sich allerlei Lösungen zurechtgelegt hat, und zwar mit Kunstlicht. Die Weihnachtszeit ist für mich immer eine merkwürdige Zeit. Mein Schatz und ich kämpfen seit 41 Jahren jeden Weihnachten und das ist kein echter Kampf, das ist so ein bisschen Balzen mit bekanntem Ausgang, denn ich sage, Schatz, dieses Jahr kein Weihnachtsbaum, gell? Und sie sagt doch und die Kinder sagen doch und aus aller Welt kommen sie an Weihnachten wieder da und natürlich gibt es einen Weihnachtsbaum, ist auch schön, aber Kunstlicht nicht die Lösung der Dunkelheit, unter der wir leiden. Es ist schön. Ich habe früher immer gedacht, dass es nicht gut ist, dass Weihnachten mit dem Sonnenwendefest verbunden wird. Weil das ist kein christliches Fest. Jetzt aber bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es sehr weise war, ein natürliches Bedürfnis an Licht zu verbinden mit dem Fest, das vom Kommen des ewigen Lichtes in die Dunkelheit der menschlichen Seele spricht. In Nordafrika war einst das Stammland der christlichen Kirche. Und 400 Jahre islamische Unterdrückung, nicht Dschihad, da wurde nicht getötet, da hat man die Kirche marginalisiert, auf die Seite gedrängt, zu Bürger. Christen wurden Bürger zweiter Klasse. Und die ganze Kirche wurde ausgelöscht unter diesem Druck. Warum? Weil die Kirche nicht in der Kultur dieser Länder verankert war. Das Christentum blieb eine Religion der Küstenstädte, wo man Latein sprach und nicht Berber oder all diese andere Sprachen. Es gab keine Lieder und keine Schriften in den einheimischen Sprachen. Die Kultur hat nicht diese Lehre geatmet, außer die koptische Kirche in Ägypten. Die sind immer noch 10% der Bevölkerung in Ägypten, weil sie Lieder und Schriftgut in der eigenen Kultur hatten. Ich sage das, ich habe meinen natürlichen und meinen theologischen Widerstand gegen Weihnachten mit Kerzen und Lichtchen überwunden und gesagt, das ist schön. Mit Winter hat man ein großes Bedürfnis an Licht. Und nun kommt Jesus und die Kirche sagt, schau, Kunstlicht darf ein Symbol vom echten Licht sein, sonst ist es hohl. Diese ganze Weihnachtskultur in der Stadt und dieses Päckleintreiben, mein Schatz und ich gehen ab und zu wieder an einen Weihnachtsmarkt und wundern uns hinterher wieder, warum wir hingegangen sind. Ich nehme dann noch ein Glas Glühwein und meistens schmeckt er auch nicht so gut. Aber das Kunstlicht, es gibt Grund zu feiern, weil Gott seine unerwartete Lösung geschickt hat. Es gibt Lasten aller Art, es gibt Gewalt, es gibt Dunkelheit in Variationen. Und was tut Gott? Er schickt eine Armee, um das Elend aufzuräumen? Nein. Er schickt ein wehrloses Kind. Simeon ist im Tempel, wenn Josef und Maria das Kind darbringen nach dem Vorschrift des Gesetzes. Und der alte Mann schaut dieses Baby und sagt, jetzt kann ich heimgehen. Papa, ich komme zu dir, ich habe dein Heil gesehen. Unter der Unterdrückung der Römer, im großen Elend der Zeit, unter der religiösen Unterdrückung und der Stolzes der eigenen religiösen Führer. Ich habe dein Heil gesehen. Wissen Sie, das Kind war ein ziemlich normales Kind. Es hatte keine Sünde in seinem Herzen. Das war die Ausnahme. Und jeder, der Kinder großgezogen hat, hat sich das manchmal gewünscht. Es wäre doch nett, wenn unser Kind keine Sünde hätte. Und dann erinnert dich der Heiland sofort daran, ja, die Sünde hat das Kind aber von dir geerbt. Und du wirst deinen eigenen Eigenschaften in diesem Kind noch oft begegnen. Aber dieses Kind konnte nichts anderes als trinken, weinen und pinkeln. Das kann ein Baby. Das ist alles, was dieses Kind konnte. Und Simeon sagt, ich habe dein Heil gesehen. Am Laufmeter stellt die Heilige Schrift unser Referenzrahmen, unser Parameter, unser Kriteria, unser Denken auf den Kopf. Und warum ist dieses Kind die Lösung der Probleme? Er wird sein Leben geben als Sündloser für die Sünder. Er wird als einziger Mensch in der Weltgeschichte den Maßstab Gottes erfüllen und dann wird er für das Nichterfüllen dieses Maßstabs der anderen sterben und stellvertretend ihre Strafe tragen. Er löst das Problem der Sünde. Wir haben davon gesungen. Der Text hat so schön gepasst vorhin. Er hat das Problem der Sünde gelöst, die Schuld weggenommen und damit den Tod die Kraft genommen, denn durch die Sünde, durch unser Widerstand gegen Gott kam Tod in die Schöpfung. Die Schöpfung ist nicht mehr das perfekte Bild des Willens Gottes, erstaunlich wie viel noch gut funktioniert, aber der Tod, der uns in Angst hält, ist überwunden, weil Jesus auferstanden ist, nachdem er für uns die Strafe getragen hat. Das ist Evangelium. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 5. Das ist das Evangelium, sagt Paulus. Christus gestorben für unsere Sünden nach den Schriften. Christus auferstanden am dritten Tag nach den Schriften und gesehen von vielen Zeugen. Das ist das Evangelium. Alles andere, worüber wir auch reden, sind Auswirkungen dieses Evangeliums. Und nun, dieses Kind, das gekommen ist und das tun wird, wird folgendermaßen beschrieben. Die Herrlichkeit ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit oder ewiger Vater, Fürst des Friedens. Er ist die Antwort auf die Grundbedürfnisse des Menschen. Und das Interessante ist, dass hier am Anfang sofort die Rede ist von Herrschaft und das kommt am Ende dieser Verse noch einmal. Groß ist die Herrschaft, Vers 6, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron, Ausdruck der Herrschaft Davids, und über seinen Königreich. Der Mensch hat Probleme und erkennt sie, aber hauptsächlich denkt der Mensch ohne den Schöpfer, denkt innerhalb dieser gefallenen Gesellschaft, in dieser gebrochenen Welt. Hat keine Perspektive über das hinaus, aber das wahre Problem liegt wo sonst. Das Problem ist nicht, dass die Schöpfung vor die Hunde geht, das ist zwar schlimm. Und aus Respekt vor dem Schöpfer und Liebe zum Nächsten sollten wir Sorge haben für die Schöpfung. Ohne aber das Evangelium zu verwässern, das davon spricht, dass das Entscheidende ist, dass wir eine Heimat haben, die weitergeht, über die Grenze des Todes hinaus. Die Bedeutung des Lebens wird nicht weniger, wenn du weniger kannst. Wenn ich kaum mich noch bewegen kann, ist mein Wert nicht weniger. Ich bin näher beim Ziel, näher bei der Heimat. Aber für die Zeit, dass Gott uns auf diese Erde lässt, die er gut gemacht hatte für uns, sind wir hier mit diesem Wissen, dass dieses Kind, das kam, Frieden bringt und dass er, der die Herrschaft nun hat, sie auch ausüben wird. Aber unterwegs zu seiner sichtbaren Herrschaft ist er für uns ein wunderbarer Ratgeber. Wir brauchen Rat. Wir brauchen Wegweisung. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in der Zeitung liest, das machen wahrscheinlich die wenigsten noch, oder auf euren Nachrichten-Apps guckt oder die Nachrichten im Fernsehen schaut. Das Beste wäre, sich vorzunehmen, nichts zu lesen oder anzuschauen, wenn du nicht anschließend 2 Minuten Zeit nimmst, es Jesus zurückzugeben und zu beten und die Last von der Seele wegzunehmen, denn es macht uns kaputt. Das, was die Menschen einander antun, das, was die Herrscher dieser Welt in ihrem eigensinnigen, dicken Ego tun, um sich selbst zu feiern und dafür allerlei Scheinargumente finden, um es zu rechtfertigen. Aber im Umgang mit all diesen Dingen, in der Verwirrung, brauchen wir Rat. Und Christus ist dieser Rat. Und er zeigt uns den Weg des Lammes. Der Löwe Juda hat gesiegt als geschlachtetes Lamm, Offenbarung 5. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, der in seinem Leben den Weg zeigt. Nicht Stolz, nicht Vergeltung, nicht Rache, sondern dienen, beten und sichtbar machen, wie Jesus umgeht mit seinen Feinden. Ich bin jeden Montag verbunden mit einer Gruppe von Politikern aus aller Welt und wir haben eine Zeit der Fürbitte. Da sind russische und ukrainische Politiker, die beten füreinander. Die beten für den Frieden und Gottes Segen für das andere Land. Ich habe Bekannte, die sind involviert in einem Nahost-Band, eine Musikband, die heißt My Favorite Enemy. Mein favoriter Feind. Das sind Juden, Christen und Muslims, die zusammen Musik machen, die alle Jesus ehren. Und ich hörte sie in Washington singen, auch der amerikanische Präsident, das war schon vor einigen Jahren, war dabei, nicht der heutige. Und sie sagten vor diesen Leuten, die dort waren, es ist für uns nicht leicht, zusammen Musik zu machen, denn wir sind von Geburt auf gegeneinander geimpft. Es sind immer die anderen, die schuld sind an unserem Elend. Aber Jesus hat sein Leben gegeben und er hat uns gezeigt, dass es nur eine Lösung gibt für Frieden. Das ist seine Herrschaft. Es war wunderbar, diese jungen Leute, sie machten auch sehr schöne Musik. Sie finden sie im Internet, My Favorite Enemy. Das ist der Weg des Lammes. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, aber sein Rat passt mir nicht immer, denn sein Rat bestätigt mein dickes Ich nicht. Nicht einmal mein dickes Ich, wenn es Recht hat, ausnahmsweise. Er zeigt den Weg des Lammes, den unteren Weg. Denn er wird zu seiner Herrschaft kommen. Jesus kommt zurück. Und dann heißt es, er ist der starke Gott. Er ist stark, nicht wie die Götzen, Nicht wie die Menschen, die denken, dass sie stark sind und die Heilige Schrift sagt, wenn der Wind weht, ist er weg. Um es ganz klar zu machen, der Platz, wo diese Blume war, weiß nicht mehr, dass die Blume dort war. Wir gehen ab und zu in so einen alten Ruinen gucken. Und dann denken wir, in ihrer Zeit waren das die Machthaber, unantastbar, konnten verfügen über das Leben und den Tod der Menschen um sie herum. Aber wir wissen nicht mehr, wer sie waren. Es interessiert uns auch nicht so. Ja, Habsburg, da fahren wir immer unten durch, wenn wir von Zürich hierher fahren. Irgendwann Anfang eines Art von Weltreiches, obwohl Habsburg und Aargau in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Geschmäckler hat, vielleicht deswegen. Das Schöne dort jetzt ist ein Weinberg drumherum und ein Restaurant, das zu teuer ist. Aber es geht alles vorbei. Aber unser Gott ist stark. Stärker als die scheinbar Mächtigsten. Und er ist Gott. Der Mensch wird keinen Frieden finden, die Probleme werden nicht gelöst. Gott wird sie lösen, aber das wird für die einen auch Gericht bedeuten, weil sie wollen die Herrschaft Gottes nicht. Und dieser kleine Abschnitt, dieses unscheinbare Baby bedeutet, ohne Herrschaft von Gott kein Frieden. Ohne Preisgabe deiner und meiner Autonomie und Unabhängigkeit kein Frieden, kein Weg. Und dann ist er der ewige Vater. Wissen Sie, Vater? Viele unserer muslimischen Freunde suchen den Vater und haben nur Allah. Die Jugendlichen, die in unseren Ländern radikalisieren aus muslimischer Hintergrund, sind von ihren Vätern nicht mehr akzeptiert, weil sie zu westlich sind. Und von uns nicht, weil sie zu unwestlich sind. Und dann kommt einer und sagt, hier hast du ein Kalaschnikow, du gehörst zu uns, jetzt bist du jemand. Kämpfe für, was du bist. Aber wenn wir nun statt Angst vor denen zu haben, sagen würden, wir kennen doch den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat dich lieb. Schön, dass du da bist. Du musst nicht beweisen, dass du es wert bist. Wissen Sie, ich treffe 80-Jährige, die immer noch dabei sind, eine Umarmung ihres schon lange verstorbenen Vaters zu bewirken. Der Vater, der sie nie umarmt hat und gesagt hat, ich hab dich lieb, ja, du hast wieder Mist gebaut, aber wir gehen zusammen weiter. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ich wollte dich und ich will dich und ich unterstütze dich, auch wenn ich nicht immer einverstanden bin. So viele kennen das nicht. So viele sind bis ins hohe Alter dabei, ihren Vater zu gewinnen. Ich bin ohne Papa aufgewachsen. Er starb sehr früh und das heißt, ich hatte nicht den Nachteil, dass ich einen Vater hatte, der mir ein falsches Bild der Vaterschaft gegeben hatte. Aber meine Mutter, eine wunderbare Frau, hatte durch die Art und Weise, wie sie groß geworden war, nicht die Fähigkeit, mich zu umarmen. Ich bin mein ganzes Leben nicht einmal von meiner Mutter umarmt worden. Rückblickend sehe ich die Liebe und Weisheit meines himmlischen Vaters in diesem Prozess. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Aber es war ein langer Weg, bis ich gelernt habe, jemanden zu umarmen. Und aus meinen eigenen Noten und emotionalen Defiziten zu merken, wie ich für andere ein Segen werden kann. Und das ist doch viel schöner und wertvoller und nachhaltiger, als dass ich jetzt das Gefühl habe, dass man mich mag. Aber es ist ein langer Weg, das zu lernen und das darf lang gehen. Das sind schwierige, komplexe Dinge. Wir sind so wunderbar gemacht, dass dort, wo Dinge aus dem Lot geraten, es sehr schwierig ist, es wiederherzustellen. Wenn ein Blitz durch die feine innere Elektronik geht, das ist nicht einfach so wiederhergestellt. Emotionale Prozesse sind schwierig, aber wir haben einen Vater und zwar nicht nur einen, der uns dann wieder verlässt, wenn es am schwierigsten ist, sondern einer, der ewig ist. Freunde, ewiger Vater, dieses wehrlose Kind, ein ewiger Vater. Was immer dein irdischer Vater tut oder getan hat oder wie du als Vater versagt hast. Ich habe als Vater oft versagt. Hier ist der ewige Vater, der Väter und Kinder trägt und sie an den Platz bringt, wo sie emotional erfüllt werden können und die Kraft empfangen, mit Defiziten zu leben. Denn wir leben alle mit Defiziten. Suchen wir nicht, die Defizite zu verneinen oder zu vermeiden, sondern suchen wir den Vater, der uns gesucht hat und uns das schenkt, was wir brauchen. Fest, ohne Angst des Verlustes, ewiger Vater und Friedensfürst, Shalom, das ist nicht keine Waffen, sondern das ist die Harmonie des ganzen Seins. Die menschliche Autonomie wird geheilt. Thron Davids, die Eifer des Herrn, wird es tun. Die Heilung unserer Krankheit der Autonomie. Es ist nicht so, dass die Bibel sagt, selig sind die Waschlappen, die nicht einen eigenen Willen haben. Aber selig sind die, die ihren Stolz so unter der Herrschaft dieses Kindes stellen, dass es nicht mehr wichtig für sie ist, ob sie bestätigt werden oder nicht. Die den Shalom kennen, der das Sein integriert, die Elemente, die Fragmente wieder zusammenführt. Und Freunde, aus dem Ganzen liegt für uns jetzt eine einfache Frage in dieser Adventszeit. Wir erwarten das Wiederkommen Jesu. Das ist wunderbar. Aber auf dem Weg dorthin feiern wir auch mit Kunstlicht. Es gibt Grund zu feiern. Aber die Frage ist, worauf richte ich mein Herz und meine Augen? Worauf schaue ich? Auf den Herrn. Das ist kein fromm pietistischer Spruch. Das ist Wirklichkeit. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Toto ist ein Schrecken. Morgen, wo ist ein Schrecken? Zeitung, wo ist ein Schrecken? Jesus lebt. Und wisst ihr, dann ist es nicht wichtig, ob du noch jung und voller Energie bist oder für dein Gefühl auf die Seite geschoben und alt und nicht mehr mobil. Der ewige Vater trägt uns. Und wir sind jetzt zu Hause bei ihm, innerlich, und werden das äußerlich bald sein. Die, die schon weiter auf dem Weg und näher bei dem Ende sind, sind näher bei dem Anfang. Der Todestag der Märtyrer wurde früher in der Kirche die Dies Natalis, der Geburtstag, genannt. Aber die, die noch nicht das Vorrecht haben, schon nah da dran zu sein, haben für unterwegs bis dorthin diesen Gott, der Vater ist, der sie trägt. Und so sind wir gemeinsam aufgrund dieses Kindes, dieser Lösung Gottes unterwegs. Wir richten unsere Augen auf den Herrn, wir bitten Herr, und jeder muss in seinem Herzen das, was ihn belastet, ablegen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich mich ablenken lassen von dir und deiner Verheißung, denn dein Eifer, Herr der Heerscharen, wird es tun. Danke, Papa.